Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Und ihr wird wieder die Soli-Sendung für die Gefangenen, die heute wieder ins Gericht müssen zum sogenannten Elbchaussee-Prozess.
Evet arkadaşlar, bugün de beraberiz. Cuma günü düzenlediğimiz yayınımızda hep beraberiz yine. Tüm politik tutsaklar özgür oluncaya kadar dayanışma radyosu olarak dayanışmanın duvar tanımadığını bir kez daha buradan göstermek için sizlere bir saatlik bir yayın daha yapacağız. Bizi dinlemeye devam edin.
Ja, gestern hatten wir eine zweistündige Sondersoli-Sendung. Der Anlass für die doppelte Länge war Halils Geburtstag. Halil, wir hoffen, du hast ihn gut verbracht, so gut es eben geht mit so einem Prozesstag und dieser Kack-Urhaft hoffentlich bald draußen zu sehen. Viele Grüße auch an Loic und Chan. Auch ihr natürlich schnell raus, Freiheit für alle.
Thank you. Wir begrüßen nun bei uns im Studio einen Gast aus der Schweiz und mit dir möchten wir über den Prozess der Basler reden. Vielleicht müssen wir, da das hier in diesem Sendeformat das erste Mal ist, dass wir über euren Fall reden, nochmal Tatsache im Jahr 2016 anfangen. Könntest du uns erzählen, was da in Basel los war?
Genau, ich kann mal versuchen zusammenzufassen, was ich noch darüber weiß. Das ist jetzt, wie gesagt, rund 3 Jahre her. Es war im Juni, am 24. Juni 2016, da gab es eine Demonstration in der Stadt Basel, also der Grenzstadt der Schweiz, die an Frankreich und Deutschland grenzt, gegen Gentrifizierung, gegen Vertreibung, gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Es nahmen, soweit ich weiß, mehrere hundert Personen daran teil. Während dieser Demonstration gab es Sachbeschädigungen, es kam zu Konfrontationen zwischen der Polizei und den Demonstrierenden und gerade nach der Demo wurden einzelne Personen verhaftet, die angeblich bei dieser Demonstration da teilgenommen hatten und einige von diesen Verhafteten wanderten dann für mehrere Monate in Untersuchungshaft. Es gab einzelne Festnahmen an diesem Abend, es wurden aber nicht viele Menschen insgesamt festgenommen. Nach der U-Haft für diese Personen dauerten dann die Ermittlungen an der Staatsanwaltschaft gegen diese angeblichen Krawallmacher, wie sie dann immer genannt wurden und verunglimpft wurden auch von Medien und der Staatsanwaltschaft vor allem. Und jetzt kam es letztes Jahr 2018, also gut 2 Jahre später, dann im Oktober meines Wissens, zum Prozessauftakt in Basel, wo dann insgesamt 18 Personen auf der Anklagebank saßen.
Du wirst ja gleich auch vom Prozess berichten. Das ist, finde ich, schon eine große Abweichung zu dem Prozess, was wir hier in Deutschland gerade im sogenannten Elbchaussee-Prozess haben. Da haben wir erstmal 5 Menschen, die angeklagt sind. Und ähnlich wie eben in Basel wird ihnen Teilnahme vorgeworfen und somit auch Teilnahme und Entschuldigung, Schuld an allem, was an dem Tag so vorgefallen ist. Und das war ja in der Schweiz ganz genauso, dass hier Kollektivstrafe über alle verhängt wurde. Und du sagtest gerade, 18 Angeklagte mussten auf der Anklagebank Platz nehmen. Und in wie vielen Verhandlungstagen wurde es in Basel geklärt?
Es waren insgesamt 4 Verhandlungstage, die benötigt wurden oder die dann angesetzt worden waren vom Gericht. Ursprünglich war nur ein Verhandlungstag angesetzt gewesen vom Gericht. Das wurde gleich dann nach der Verhandlungseröffnung ziemlich harsch kritisiert, vor allem von der Verteidigung, die viele Beweisanträge gestellt hatte. Die Verteidigung sagte, ja, alleine die Plädoyers der Angeklagten und dann der Anwältinnen und Anwälte, das dauert schon mehrere Tage im Idealfall, wenn das dann alles zugelassen worden wäre. Von daher war dann auch die Entscheidung gekommen des Gerichts, dass mehrere neue Verhandlungstage angesetzt werden. Zum Schluss waren es dann trotzdem auch nur 4. Die Urteilsverkündung war jetzt Mitte Ende Januar in Basel. Genau, ja.
Okay, also 4 Verhandlungstage für 18 Angeklagte. Und ich stelle mir jetzt so vor, dass normalerweise muss halt Schuld ja nachgewiesen werden und du hast das Recht als Beschuldigte Aussagen zu machen, wenn du das denn möchtest. Du kannst auch von deinem Recht zu schweigen Gebrauch machen. Das darf dir auch nicht nachteilig ausgelegt werden. Also sie müssen ja dir was nachweisen. Das heißt, ich stelle mir eigentlich vor, dass sich mehrere Sachen angeschaut werden müssen. Hier werden ja gerade auch verschiedene Videos herangezogen. Die hatten ja damals überhaupt auch dazu geführt, Leute zu identifizieren, weil eben am Altonaer Bahnhof 4 der Angeklagten von einer Kamera erfasst wurden, wie sie Brötchen kaufen. Auch ganz wichtiger Hinweis, um Leute auf die Anklagebank zu bringen. Aber sowas gab es ja in Basel auch. Vielleicht kannst du das auch nochmal zur Sprache bringen, was dann in den 2 Jahren von 2016 bis 2018, bis dann die vor Gericht saßen, was in der Zeit ermittelt wurde und was dann herangezogen wurde.
Also um auf den ersten Punkt zurückzukommen, den du angesprochen hast, das Thema Aussageverweigerung war im Basler Prozess auch sehr heiß diskutiert, denn da hat nämlich die Staatsanwaltschaft schon von vornherein beim Plädoyer darauf verwiesen, dass die Angeklagten eigentlich alle unisono die Aussageverweigerung gemacht hätten, beziehungsweise von diesem Recht Gebrauch gemacht hatten. Und dass das eigentlich ein eindeutiges Indiz dafür sei, dass diese Angeklagten dem linksextremen Milieu zuzuordnen seien und sich da abgesprochen hätten und damit den, eigentlich das Ganze verdunkeln wollen, weil wer ja nichts zu verbergen hätte, würde ja auch eine Aussage machen. Und das Krasse ist halt, das ist uns eigentlich allen, denke ich, schon klar, das ist in der Verfassung festgeschrieben, das ist also in der Strafprozessordnung auch ganz klar festgeschrieben, das Recht auf die Verweigerung der Aussage ist ein absolutes Grundrecht jedes Angeklagten. Und das dann schon gleich zu Beginn dieser Anklageschrift, das so zu interpretieren, das ist eigentlich ein absolutes Unding. Also da wurde eine ganz klare Grenze überschritten, was jetzt die Rhetorik eben der Staatsanwaltschaft anbelangt. Das war schon sehr krass, darauf haben natürlich die Anwältinnen und Anwälte der Angeklagten auch ständig darauf verwiesen, dass sich hier eine Art Befangenheit eigentlich abzeichnet, beziehungsweise ganz klar Indizien dafür mehr oder weniger klar geworden sind, dass die Staatsanwaltschaft hier politisch vorgeht und eben schon von Anfang an dieses Narrativ des linksextremen Gewalttäter, Gewalttäterin ins Spiel bringt, die sich dann absprechen, um die Aussage zu verweigern. Ja, es gab verschiedene sehr fragwürdige Ermittlungsmethoden der Strafprozessbehörden im Verlauf dieser Ermittlungen. Ein wichtiger Punkt war, dass bei mehreren Personen es ausreichend war, dass sie zum Tatzeitpunkt beziehungsweise am Tage dieser Demonstration des 24. Juni 2016 Nachrichten, SMS geschickt hatten an Personen, die dann in Untersuchungshaft saßen, beziehungsweise die angeklagt waren, daran teilgenommen zu haben. Und also drei Personen, die da SMS geschrieben hatten an diese angeklagten Personen, die wurden dann auch gleich mit angeklagt wegen Mittäterschaft, weil es da eben dann diese elektronischen Datenspuren gegeben hatte. Also das alleine reichte schon, dieses Indiz, das ist ja nicht mal ein Indiz, je nach Interpretationssache. Ein besonders absurder Fall war derjenige einer Theaterschaffenden in Basel, die zum Tatzeitpunkt nachweislich in einer anderen Stadt war und da eine Theateraufführung hatte. Die war also zwar ganz, ganz schnell nach Anklageerhebung eigentlich klar, war mehrfach bestätigt, Zeugen haben das bestätigt, dass sie zum Tatzeitpunkt eben in einer anderen Stadt war, dort Theater machte, freies Theater machte und trotzdem wurde da dann an dieser Anklage festgehalten, die Anklage wurde aufrechterhalten, sie wurde jetzt aber freigesprochen im Prozess Mitte Januar. Das ist so das krasseste Beispiel, das mir bewusst ist, vielleicht weißt du auch noch ein paar andere Fakten mehr diesbezüglich.
Eigentlich auch nicht sehr viel mehr, also ich habe mich halt auf Barrikade-Info informiert, das ist ja eine der Plattformen, wo man was zu dem Fall nachlesen kann und genau, das hatte mich schon auch sehr empört, dieser Fall, dass auf dem Tisch liegt, dass jemand an diesem Tag nicht da war, nachweislich nicht da war, nicht da sein konnte und dass das vollkommen egal ist und trotzdem jemand Platz nehmen muss und man davon ausgeht, hier es mit einer Täter-Täterin zu tun zu haben. Total absurd. Und wenn du gerade berichtest, dass die Staatsanwaltschaft aus dem Recht, dass ich schweigen kann, konstruiert, dass das Absprachen sind, dass dadurch die Konspiravität von Leuten eindeutig und eine Zugehörigkeit zur linksradikalen Szene abzuleiten ist, dann setzt das nochmal mehr dem die Krone auf, was wir hier in einem anderen NoG20-Prozess hatten, wo in den Akten, die Anwältin dann in der Hand hatte, der Angeklagten, drin lag vom Gericht schon vorgeschriebene Urteilsverkündung und trotzdem gesagt wurde, nee, wir sind immer noch unabhängig, wir hören uns das alles an, obwohl da schon schwarz auf weiß irgendwie vorgezeichnet war, zu was hier zu verurteilen ist. Ja, Gerichtsbarkeit.
Fait pavé, demande ta femme la vie claque comme on se mêle sur les pavés. La rage de voir nos putains través, de vivre en travers. La rage gravée, puis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite quand des adultes te volent ton enfance. Pas imagine un mur et aboli la rage, car impossible et cette paix t'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de dit la rage. D'être autant balafré par les pécans des normes. Et puis la rage, ouais la rage, avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que la joie s'en bancale et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc. La rage, c'est tout ce qui nous laisse, passons tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses. La rage, de vivre et de vivre l'instant présent. De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde dès que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs champs OGM stérilisent la terre. La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Parce qu'on a la rage. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, d'y croire et de faire en sorte que ça bouge. La rage, d'un Chirac, d'un Charonne, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage, car ce monde voit rouge, mais de gris ça y s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage, car c'est le pire que nous frôlons. La rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage, car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mis au bout du jour. Tant de grands savoirs ancestres. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec la rage. Parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, l'ébullition. La rage, ouais la rage, ou l'essence de la révolution. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste. Le toi qui cherche la vérité sur ce monde. La résistance de demain. Une révolution, j'ai un spirituel. Arrache du peuple, arrache du peuple. Arabia del pueblo. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle qui la populace. Et la rage est énorme.
Genau, was man vielleicht auch noch hinzufügen kann, ist, also das Besondere ist ja auch in Basel, dass es ja eigentlich zu keinem Zeitpunkt des Prozesses darum ging, individuelle Verantwortlichkeiten oder Schuld nachzuweisen und dann die Personen dafür haftbar zu machen, zur Rechenschaft zu ziehen im rechtsstaatlichen Sinne, sondern von Anfang an wurde das Ganze eigentlich so konstruiert und darauf ausgelegt, dass alle Angeklagten im Sinne einer Mittäterschaft verurteilt würden. Also von Anfang an hat eigentlich die Staatsanwaltschaft bzw. auch das Gericht dann später, hat das auch gestützt, diese Vorgehensweise, nicht versucht, individuelle Verantwortlichkeiten zu klären, festzumachen, sondern es war von Anfang an klar, es läuft auf eine Zusammenrottung von Menschen hinaus, die das alles gemeinschaftlich geplant und durchgeführt haben. Also von Anfang an ging es darum, eine 18-fache Mittäterschaft, Mittäterinnenschaft zu konstruieren, was einem anderen grundsätzlichen oder fundamentalen rechtsstaatlichen Prinzip zuwiderläuft, nämlich dass Straftaten, insbesondere Straftaten, individuell nachgewiesen werden müssen und dass die Unschuldsvermutung gilt. Also in meiner Theorie, so wie ich das verstehe, hieße das, okay, wenn es einen Sachschaden gegeben hat und es einen leicht verletzten Polizisten gegeben hat, dann müssen wir herausfinden, wer für diese Verletzung dieses Polizisten verantwortlich ist und wer diese Sachbeschädigungen begangen hat. Und nicht zu sagen, naja, wir haben da 15 Leute, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, die haben da knapp 10 Leute in flagranti erwischt, dann haben wir noch ein paar weitere durch irgendwelche Hinweise erwischt und dann haben wir noch ein paar DNA-Spuren gefunden am Tatort und bei diesen DNA-Spuren, da haben wir einen Hit, also einen Treffer gelandet in unserer DNA-Datenbank und die Personen sind schon mal wegen linksextremen Delikten aufgefallen, die nehmen wir auch gleich rein und die waren alle gleich schuld. Also das ist an Haaren herbeigezogen und das ist das wahnsinnig prekäre, beziehungsweise ganz, ganz extrem krasse und wirklich eine Sache, die die Alarmglocken klingen lassen muss bei uns allen, dass nämlich hier ein Präzedenzfall zu entstehen droht. Also wenn das so durchkommt, ich meine, es kam ja jetzt auch schon durch, also die Verurteilungen, die stehen ja weitestgehend, viele wurden verurteilt. Wenn das auch vor den weiteren Gerichtsinstanzen Bestand hat, dann haben wir in der Schweiz also ein echtes Problem, kann ich sagen, ja.
Ja, das glaube ich auch. Und darauf wollte ich auch hinaus, dass die in 4 Tagen sind die zu einem Urteil gekommen, haben Verurteilungen ausgesprochen, überwiegend auch Verurteilungen, ja nur sehr wenige Freisprüche, eben zum Beispiel die eine Person, die eben nachweislich gar nicht an dem Tag in Basel war, hat immerhin einen Freispruch bekommen, hätte ja auch anders ausgehen können nach deren Logiken, die die angelegt haben. Und was ich auch erstaunlich finde, erst argumentieren sie, wir müssen hier niemandem was individuell nachweisen, weil wir wissen ja oder glauben zu wissen, dass alle beteiligt waren und als Gruppe das eben gemeinschaftlich begangen haben. Wiederum in den Urteilen sind doch individuelle Verurteilungen bei rausgekommen. Vielleicht kannst du das, wenn du das vorliegen hast, nochmal sagen, was da im Einzelnen dann ausgesprochen wurde an.
Kann ich jetzt leider keine Antwort darauf geben, weil ich die Urteile so nicht direkt im Wortlaut kenne. Müsste ich nachschauen.
Okay, aber es hat sich ja relativ weit aufgetan. Ne? Wir haben Haftstrafen, wir haben Bewährungsstrafen. Ich weiß nicht, auch, ob auch nur reine Geldstrafen ausgesprochen wurden. Aber eben von Haft und Bewährung und das zu unterschiedlich langen Jahren.
Genau, das stimmt sicher so. Da wurde auch immer auch berücksichtigt, soweit ich mich erinnern kann, dass die Leute halt unterschiedliche Vorstrafen auch schon haben und es da dann teilweise härter verurteilt wurde. Genau. Aber im Moment kann ich leider nicht mehr dazu sagen. Ich kann euch allen, die jetzt zuhört, nur empfehlen, die Webseite www.barrikade.info aufzurufen. Da gibt es viele, viele Berichte. Sie sind meistens auch sehr leserlich gestaltet, sie sind auch sehr übersichtlich, also nicht allzu lang gestaltet, wo man sich über die einzelnen Prozesstage informieren kann. Und auch über die Urteile und auch Interpretationen dann der Urteile. Also nicht nur sachliche Faktenlage, sondern eben auch die Einordnung der Schreibenden, was jetzt diese Urteile alles zu bedeuten haben oder eben bedeuten könnten. Was noch wichtig ist zum Sagen, finde ich so, es gab bei diesem Prozess auch eigentlich ein Stelldichein von ganz, ganz hochkarätigen Anwältinnen und Anwälten der Schweiz. Also da waren nicht No-Names und Pflichtverteidiger, die diese Prozesse führten, sondern dann waren auch sehr, sehr alte Hasen im Geschäft, die viel Erfahrung haben mit derartigen Anklagen, die oft schon Menschen, die sozialpolitisch engagiert waren und immer noch sind, verteidigt haben. Und die sprechen also da teilweise auch explizit von einem Schauprozess gegen linke Bewegungen. Also da ist auch innerhalb der Anwaltschaft eine große Einigkeit vorhanden, dass dieser Prozess mehr ist als einfach eine Verurteilung für konkrete Straftaten, sondern hier geht es um eine Art Schauprozess, um ein Exempel zu statuieren an Aktivistinnen und Aktivisten, die sich nicht an die Regeln gehalten haben. So, ja.
Wie war denn das Medienecho? Du hattest ja gesagt, dass vorab auch man von vielen Verunglimpfungen lesen konnten, weil einfach ungefragt der Sprech der Staatsanwaltschaft übernommen wurde. Wenn es aber nun unter den Anwälten schon großen Einsatz gibt, stell mir vor, unter Journalistinnen oder anderen Menschenrechtsaktivisten, ich weiß nicht wie viel, Gruppierungen und Vereinigungen, so die Schweiz hat hier in Deutschland, kann ich mir zumindest einige vorstellen, wie der Republikanische Anwaltsverein, der dazu auch was schreiben würde, oder die Internationale Liga für Menschenrechte. Also wie war das denn in der Schweiz? Ist das da auch zum Teil, also hatte man sowohl wahrscheinlich Hetze wie auch unterstützende Medien oder musste man das sehr viel selber machen?
Naja, das Medienecho war insgesamt geteilt. Ich habe jetzt nicht die absolute Übersicht darüber, was alles gelaufen und geschrieben wurde in diesen letzten Monaten. Man kann so eine Tendenz sicher raushören, so die Lokalmedien in Basel, die waren eher auf der hetzerischen Schiene. Man muss dazu aber auch den Hintergrund kennen, der größten Basler Zeitung, die Basler Zeitung, die dem Multimilliardär Christoph Blocher gehört, einer der wichtigsten Geldgeber ist der Schweizerischen Volkspartei, der größten, wählerstärksten Partei in der Schweiz, die konsequent durch rassistische und fremdenfeindliche Propaganda ihre Wahlkämpfe führt und die oft auch eben gewonnen hat. AfD hat sich maßgeblich auch an der SVP, der Schweizerischen Volkspartei, orientiert. Das so als kleiner Einschub. Blocher kaufte dann die Basler Zeitung vor einigen Jahren. Die hat also konsequent eine Law-and-Order-Politik in ihren Beiträgen verfolgt und diese Urteile natürlich begrüßt, beziehungsweise von Anfang an harte Urteile gefordert. Man kann dann weiter aber sagen, die anderen Medien der Schweiz, beziehungsweise so Medien, die aus anderen Städten dann herausgegeben werden, die haben diesem Prozess nicht eine wahnsinnig große Beachtung geschenkt. Also der taucht ab und zu mal als Randnotiz auf, war aber nicht so prominent drin, wie er eigentlich sollte angesichts dieser Art von Justiz. Und wenn man dann eben auch noch sagt, hey, die Medien sind doch die sogenannte vierte Gewalt, die müssen doch diesen drei Gewalten auch auf die Finger schauen, da muss man sagen, da wurde viel vernachlässigt, das war nicht gebührend gewürdigt. Das Dritte ist dann aber sicher etwas Positives zum Sagen aus unserer Perspektive. Wenn wir die Wochenzeitung WOTS anschauen, es ist eine linke, sich klar links positionierende Wochenzeitung, kommt eben einmal wöchentlich raus. Ähnliche Linie wie die Taz, sage ich mal, vielleicht noch ein bisschen pointierter links. Die haben einige Berichte über diesen Prozess geschrieben, die haben sich ziemlich bisher empathisch damit auseinandergesetzt und auch noch die neu gegründete Zeitung Republik, die so ein Genossenschaftsprojekt ist in der Schweiz, wo man versucht, von den großen Geldgebern im Zeitungs- und Verlagswesen loszukommen. Die haben auch relativ viele Berichte darüber geschrieben und haben das auch sehr kritisch begleitet, diese Art und Weise, wie dieser Prozess von Seiten der Staatsanwaltschaft und des Gerichts geführt wurde. Weiterer wichtiger Punkt ist sicher die Solidarität, die es gab, auch aus der Bewegung selber. Wir haben aus Bern, aus Zürich, aus Lausanne, aus Genf, aus Basel selber viele, viele Unterstützungszeichen wurden da gesendet an die Angeklagten. Gleichzeitig habe ich jetzt auch mitbekommen, dass im Rahmen der Prozessverkündung auch aus Österreich und aus Deutschland viele Soli-Transbis aufgetaucht sind an diversen links geprägten Orten in Deutschland. Aber auch Demonstrationen gab es sogar für diese Basler 18 in Anführungsstrichen. Also dieser Prozess hat jetzt schon eine recht große Aufmerksamkeit bekommen, auch über die Landesgrenzen der kleinen Schweiz hinaus, die ja sonst nicht wahnsinnig viel vorkommt, sage ich jetzt mal, im europäischen Diskurs, was linksradikale Politik anbelangt.
Ja, ich habe zuletzt gelesen, dass in Frankreich jetzt so Soli-Plakate aufgetaucht sind, die weitgehend plakatiert wurden, um darauf hinzuweisen, dass hier großes Unrecht 18 Leuten widerfahren ist und dass es wichtig ist, sich solidarisch zu zeigen.
J'entame une valse avec le bitume, par coutume, par habitude. Révolté par le réel, par les pensées, les attitudes. Enclin à la lassitude, j'ai préféré le combat. Faut se révéler, se répéter, référer les combats. Faut se réveiller avant que la seule issue soit sous les décombres. Les gorges au champ, le sol viendront annoncer le décompte. On se décompose petit à petit par la tête. Sors pas le costume de soirée car le temps n'est pas à la fête. C'est le prix, le poids de la paresse, non plutôt celui de l'égoïsme. Là-bas des enfants soldats, ici ce sont des choristes. Que Dieu vienne et puis me corrige. Perso, j'ai jamais croisé, nique les croisades, les croisières, les croisettes. Les croix de fer et je crois que c'est la tolérance qui nous attire vers le vide. Je vais mettre un pied devant l'autre mais la télé me fait perdre le rythme. On ne veut pas de terre de riche, ici on prône le partage. Mais ça reste utopique quand des cailloux affrontent des calages. On danse sur les pavés avant qu'ils se mettent à voler braver. Les interdits c'est nécessaire, on le fera sans se poser de questions, sans se poser aux raisons qui nous livrent vu qu'on se comprend sans se causer. C'est un appel aux indignés, on peine à oublier les résistants de tout temps, ceux qui n'ont jamais plié. On y est, laissez la Crimée, libérez vous criez, c'est le bal des insurgés.
Rentre dans la danse, j't'arrête de suite, on fait pas de pénitence, sans plus de conscience. En état de fuite face aux circonstances, on crache sur vos valeurs et lâche les casseurs. Seul leur système oppressé mené par des palors, j'maudis tous leurs chiens en képi qui prennent les miens à partie. J'rêve de force humaine et j'vois les poulets rôtir. Sans foi ni loi, emmène notre guerre contre leur super jour. Leur crise insiste et toute leur stratégie qui banalise esprit vandale. Ramène ton pochoir qu'on baisse le mieux, la rue nous appartient, aucune censure dans nos peintures. Frères d'infortune entraîne en bande jusqu'au bleu azur, récolte la propagande sur toute leur devanture. Révolte de quartier aux prolétaires immigrés. On jette le premier pavé embrassé par les préjugés. Pas vrai tout dans leur règle inique. Le système tout à leur est de brûler. Ce qu'ils s'aiment tous pareil. Bienvenue au bal des insurgés. On danse sur les pavés avant qu'ils se mettent à voler braver. Les interdits c'est nécessaire, on le fera sans se poser de questions, sans se poser aux raisons qui nous livrent vu qu'on se comprend sans se causer. C'est un appel aux indignés, on peine à oublier les résistants de tout temps, ceux qui n'ont jamais plié. On y est, sans les laisser la Crimée, libérez vous criez, c'est le bal des insurgés.
Genau, man kann eben mit dem Urteil nicht zufrieden sein. Ich nehme an, dass es da eine Instanz weitergehen wird.
Ja, kann man sicher sein. Es wurde schon während des, ich glaube, während der Prozessverkündung sogar, das habe ich von einem Kumpel, der das von jemandem hatte vor Ort, weil ich kann das also jetzt nicht hundertprozentig bestätigen, aber scheinbar ist ein Anwalt während der Urteilsverkündung durch den Richter aufgesprungen, völlig empört und hat gesagt, ich lege jetzt schon Berufung ein, ich weiß, dass ich jetzt schon Berufung einlegen werde. Also der muss wirklich richtig emotional aufgewühlt gewesen sein. Das ist ein klares Indiz dafür, dass diese Prozesse sicher weitergezogen werden, denn so ein Urteil darf man auf keinen Fall stehen lassen. Und wenn es bis zum höchsten Schweizer Gericht, dem Bundesgericht geht, keine Ahnung, wie es weitergeht, wenn das bestätigt werden sollte. Die Wahrscheinlichkeit ist klein, denke ich, aber was auf jeden Fall feststeht, ist, dass dieser Prozess weiterhin sehr zermürbend auch sein wird für die Angeklagten. Und damit, selbst wenn dann zum Beispiel ein Bundesgericht diese Prozesse zurückweisen würde, beziehungsweise eine Neuauflage zwingen würde, die jetzigen Gerichte, selbst dann ist natürlich die halbe Miete für die Repressionsorgane schon eingeheimst, weil die Menschen sind massiv jetzt unter Druck gewesen, sie wurden stigmatisiert, sie wurden emotional massiv unter Druck gesetzt und ja, müssen jetzt in großer Angst auch leben, wirklich ins Gefängnis einzufahren. Ja,
ja, und neben dem, wenn das Bestand hat, dann kann ja auch noch auf der zivilrechtlichen Klage eben immens hohe Forderungen kommen. Also das war ja eine Demo mit hohen Sachschaden. Und dann, wenn man eben jetzt hier von den 18 sind eben nicht alle als Beschuldigte stehen geblieben, aber genau die könnten dann zur Verantwortung gezogen werden, was halt eine persönliche Insolvenz nur heißen kann, weil mir gar nicht vorstellen kann, wie man das alleine irgendwie tragen kann. Und natürlich sollen sie es auch nicht alleine tragen, sondern da ist dann viel gefordert, aber eben über 1000 Jahre und man muss ihnen beistehen und dass einem das erstmal Angst macht und auch die Frage, wie weiter und wie stelle ich mir jetzt mein Leben vor unter solchen Voraussetzungen, da muss man schon irgendwie stark sein und die Ruhe und Kraft für finden erstmal.
Ja, richtig.
Ich danke dir ganz herzlich für deine Ausführung.
Nee, noch nicht.
Ja. Danken kann ich ja schon mal.
Ja, bitte.
Naja, kein Geschehen.
Ich will nämlich das jetzt ja nochmal thematisieren, nämlich dass sozusagen so ein großes Interesse ist für diesen Prozess und eben auch so viel Solidarität aus verschiedenen Ländern in Europa sozusagen da kommt, hat natürlich was damit zu tun, dass das eine allgemeine Bewegung ist, die wir in Europa beobachten können, nämlich die Verschärfung, sozusagen die Einschränkung des Versammlungsrechts, die Verschärfung von Polizeigesetzen und dergleichen. Das ist halt hier in Hamburg beim Elbschussi-Prozess letztendlich genau dasselbe, ne? Diese Solidarhaft, die hier versucht wird anzuwenden, eben das, also letztendlich eine die Aufhebung des Brockdorf-Urteils von 1985, dass man eben nicht in Haft genommen werden kann für Ausschreitungen, die im Rahmen einer Demonstration passieren, solange einem das nicht selbst nachgewiesen wird natürlich. Und das soll hier eben aufgerollt werden und komplett aufgekrempelt werden. Und das ist eben sozusagen natürlich eine Maßnahme der Aufstandsbekämpfung, muss man dazu sagen, ne? Dass sie eben Aufstände, die in Europa drohen könnten, sage ich jetzt mal erstmal, eben schneller in den Griff kriegen und sozusagen auch präventiv natürlich, weil das ja eine massive abschreckende Wirkung hat, dann präventiv solche Aufstände wie die Gelbwesten oder sowas eben in den Griff kriegen können. Ne?
Genau dazu, ich denke, das war jetzt die Überleitung von dir zum kantonalen Polizeigesetz im Kanton Bern, wenn ich das richtig verstanden habe. Beziehungsweise, was man dazu sagen kann, wir haben jetzt in Frankreich diese Tendenz, nachdem die Gilets Jaunes diese Proteste seit letzten November so wahnsinnig stark in die Öffentlichkeit getragen haben, hatten wir da eine massive polizeiliche Reaktion. Es gab ja da Dutzende Schwerverletzte, es gab Hunderte bis Tausende, mittlerweile sind es Tausende, ja, Leichtverletzte bis Mittelschwerverletzte. Und trotzdem wurden jetzt oder sind im französischen Parlament ja Vorstöße gemacht worden, um die Polizeigesetze erneut zu verschärfen. Obwohl natürlich ironischerweise nach den Anschlägen 2015 im Bataclan und so weiter schon die Notstandsverordnungen eingesetzt worden sind, die ja teilweise bis heute noch in Kraft sind, die der Polizei schon massiv mehr Befugnisse gaben, die teilweise auch gegen die Gilets Jaunes angewendet wurden. Also so zum Beispiel die Unruhestifter, potenzielle, dass man die schon vor Demonstrationen aus dem Verkehr zieht, damit man dann mal die schwarzen Schafe schon mal ausgesiebt hat. also das mal so ein kleiner Einschub nach, von Frankreich aus. Ich komme aus Bern, ich bin in der Reitschule Bern aktiv, großes autonomes Zentrum in Bern und auch in der ganzen Schweiz sehr bekannt und auch in Europa, je nachdem ein Begriff, sage ich jetzt mal, wird auch gerne mit der Roten Flora verglichen bei uns. Also es gibt das eine kleine Verbindung, sage ich mal. Wir haben jetzt, heute ist ja Freitag, wo wir dieses Gespräch führen. Wir haben übermorgen am Sonntag, am 10. Februar, eine Abstimmung in unserem Kanton, also in unserem Bundesland. Bern hat 1 Million Einwohnerinnen und Einwohner. Die Stadt Bern hat dann 140.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Wir sind also eine relativ kleine Stadt. Was man sagen kann, ist, dass bei dieser Abstimmung um das neue Polizeigesetz für den Kanton Bern, für die Kantonspolizei Bern, dass da massiv mehr Kompetenzen im Raum stehen für die Polizeibehörden. Ursprünglich wurde dieses Gesetz vom Großen Rat, das ist das kantonale Parlament, beschlossen. Es wurde dann das Referendum dagegen ergriffen. Das ist eben dieses typisch schweizerische Instrument, das man nutzen kann, um eben Gesetzesvorlagen vors Volk zu bringen, zur Abstimmung zu bringen. Da wurden 10.000 Unterschriften gesammelt, die dann eingereicht wurden. Jetzt stimmen wir eben übermorgen da ab. Abstimmen können bekanntlich nur die, die den Schweizer Pass haben, muss man eben auch sich in Erinnerung rufen. Das heißt, viele Menschen sind auch da ausgeschlossen von der demokratischen Teilhabe. Kurz dazu, um was es geht bei diesem Gesetz. Wir haben, was ganz wichtig ist, eine Verschärfung, was die Verantwortlichkeiten und eben sogenannte Mittäterschaft anbelangt. Nämlich, wenn ich eine Demonstration organisiere heute, dann ist das so, wenn es dabei zu Ausschreitungen kommt, dann bin ich dafür verantwortlich, ich als Organisator der Demonstration, sondern halt die Personen, die in Sachbeschädigungen bzw. Gewaltakte gegen Personen begangen haben. Mit dem neuen Gesetz werden auch Menschen haftbar, die Demonstration organisiert haben. Also wenn ich eine Demo organisiert habe, dann bin ich auch dafür verantwortlich, dass ich jedes einzelne Mitglied dieser Demonstration an die Regeln hält. Also das heißt, schon wenn ich eine Spraydose in der Hand habe oder ein Stück Kreide und auf die schönen alten Sandsteinmauern der Stadt Bern was draufzeichne, dann ist das theoretisch schon eine Sachbeschädigung, die theoretisch zur Auflösung der Demonstration führen kann, was dann nicht nur theoretisch, sondern praktisch zu Zehntausenden Franken Strafen führen kann, die dann ich zahlen muss als Demonstrationsmitorganisierender.
Was ich dann natürlich gar nicht mehr machen werde, ne? Also
ganz genau, also das ist die große Angst, die wir alle haben, dass dann die Leute natürlich zurückschrecken vor dem Organisieren und dem Machen einer Demonstration. Wir haben schon im Nachbarkanton vom Kanton Bern in Luzern, gibt es ein derartiges Gesetz bereits und das führte vor, das wurde vor 2 Jahren angenommen und letztes Jahr führte das dann zufälligerweise oder eben überhaupt nicht zufälligerweise dazu, dass am 1. Mai keine traditionelle Demonstration mehr stattfand im Kanton Luzern, weil es halt auch da ab und zu mal geknallt hat, während oder nach der Demo. Also da haben wir schon einen ersten Effekt, den man so erklären kann, genau.
Okay, aber gleichzeitig könnte es auch heißen, alle sagen, okay, melden wir halt nicht mehr an. Also man kann ja auch unangemeldet demonstrieren und in einigen bundesdeutschen Städten ist das zum Beispiel auch sowieso eher gang und gäbe, nicht anzumelden, sondern loszugehen. Und also es hat ja auch ein bisschen diesen Charakter, dass man das so machen kann. Aber natürlich ist man eingeschränkter, wenn man größer einladen will, genau. Dann wird es halt schwieriger, ne?
Richtig, wir haben auch in der Stadt Bern eine sehr lebendige Kultur, was Demonstrationen ohne Bewilligung angeht. Also davon gibt es eigentlich Dutzende jedes Jahr, gerade rund um die Reitschule Bern herum gibt es viele Aktivistinnen und Aktivisten, viele verschiedene Gruppierungen, die sich da, die das nicht so genau nehmen mit den Bewilligungen. Das geht eigentlich meistens auch problemlos, muss man auch sagen. Da gibt es auch teilweise eine Art Stillhaltabkommen, ein unausgesprochenes zwischen der Polizei, zwischen den Behörden und den Aktivisten. Obwohl man sagen muss, dass die Kantonspolizei Bern sehr, sehr repressiv sein kann und sehr, sehr hart einschreitet. Sie ist weitestgehend unberechenbar, was eine große Stärke dieser Polizei ist. Das muss man neidlos anerkennen. Aber genau, das kann gut sein, dass trotzdem dann diese unbewilligte Demonstrationskultur eigentlich stärker, intensiver wird, weil man eben die legalen Demonstrierenden dadurch eigentlich kriminalisiert und unter Präventivverdacht stellt.
Was wir natürlich hoffen.
Auf jeden Fall. Und was mir auch nochmal zeigt, also wir haben einfach jetzt verschiedene europäische Staaten, die daran drehen und ihren Polizeibehörden mehr Befugnisse geben wollen und auf Repression setzen, um Sachen klarer ziehen zu können, was einfach für uns heißen muss, eben über den Tellerrand zu schauen und gemeinsam nach Lösungen zu schauen und nicht nur so Gipfel wie den G20 zu nehmen, um gemeinsam zu protestieren, sondern auch darüber hinaus das anzugehen, dass es klar ist, dass so ja, Proteste und Subkultur auch weiterhin überall gedeihen können, ohne so im Vorwege so niedergemacht zu werden.
Ja, genau, das finde ich sehr, sehr wichtig, was du jetzt sagst, das halte ich für essentiell. Ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man die Scheuklappen ablegt und nicht in den alten Grabenkämpfen verharrt, die wir in den linken Bewegungen ja sehr gut kennen. Wenn ich an München denke, wenn ich an Bayern denke, da gab es ja letztes Jahr einen richtigen Volksaufstand zeitweise wegen verschiedenen großen CSU-Gesetzespaketen, die sie da verabschiedet haben. Und ein großer Zankapfel war ja das neue Polizeigesetz, das einen komischen Namen hatte, den ich schon nicht mehr weiß, weil das eben so verklausuliert dargestellt worden war von der Landesregierung, von der CSU. Und da sind ja zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, mehrfach gegen dieses Gesetz. Da gab es einen großen, großen zivilgesellschaftlichen Unmut, der auch lautstark auf die Straße getragen wurde. Da waren hunderte verschiedene Organisationen dabei, von links, links, links radikal bis in die bürgerliche Mitte rein. Und ich denke, nur so schafft man es auch, eben eine entsprechende Öffentlichkeit zu schaffen, um auch dann den weniger kritischen Bevölkerungsteilen eigentlich klarzumachen, hey, die Dinge, die hier geschehen, die betreffen halt uns alle. Also früher oder später kannst auch du mit diesem Gesetz dann in Knast eingesperrt werden, weil du eben ein sogenannter Gefährder bist und irgendwie einen ziemlich komischen, einen angeblich komischen Lebenswandel durchgemacht hast, der dich dann in den Verdacht bringt, dass du ein möglicher Terrorist bist. Und das geht halt heutzutage super schnell. Also es ist ja erstaunlich, in wie wenigen Jahren jetzt dieser Diskurs sich so radikalisiert hat. Also Radikalisierung der Behörden, Radikalisierung der Medien. Da finde ich, da findet die größte Radikalisierung im Moment in der Gesellschaft statt und nicht bei irgendwelchen Bevölkerungsgruppen.
Ja, ich würde das fast schon als Schlusswort nehmen und Danke sagen für das Interview.
Ja, von mir dann auch jetzt nochmal das Danke. Auf jeden Fall, glaube ich, haben wir mit den Fragen, die wir jetzt am Ende nochmal beantwortet haben, ein wichtiges Thema gestriffen und werden dazu bestimmt noch weitere Sendungen haben, weil das ist einfach noch nicht zu Ende besprochen. Aber für heute soll es wohl erstmal gut sein.
Ja, vielen Dank euch und schaut mal in der Schweiz und vor allem auch in Bern vorbei. Wir freuen uns immer über Besuch.
Cool. Gut, gut.
Wenn ich ein Vöglein wäre.
Halt den Mund.
Und auch zwei Flügel hätte. Flög ich zu dir. Weiß aber nicht, kann sein, bleib ich all hier.
Zum Interview, was wir gerade gehört haben, möchten wir jetzt nochmal inhaltlich ein bisschen einsteigen. Und dazu haben wir uns von PAP eine Broschüre vorgenommen, die ein Jahr nach G20 veröffentlicht haben. Kein Weg zurück heißt die. Wieder die autoritäre Formierung von Staat und Gesellschaft. Weder Freund noch Helfer. Die Polizei ist heutzutage weit mehr als die lediglich ausführende Gewalt, wie es ihre Funktion als Exekutive in der Gewaltenteilung nahelegt. Tatsächlich kommt ihr in der Anwendung von Staatsgewalt ein großer Ermessensspielraum zu. Auf Basis ihrer eigenen Gefahrenprognosen hat sie die Möglichkeit, besondere Auflagen zu erlassen, die Versammlungsfreiheit einzuschränken oder Versammlung gewaltsam aufzulösen. Anders formuliert, wenn der Wille zur Gewaltanwendung vorhanden ist, lassen sich Gründe zur Rechtfertigung leicht konstruieren. Der Umstand, dass der eigene Apparat bei Fehlverhalten ermittelt und mit der Beweisführung beauftragt ist, garantiert eine weitgehende Straffreiheit von PolizistInnen. Zusätzlich haben sich im Apparat eine Kultur der gegenseitigen Rückendeckung und ein ausgeprägter Korpsgeist etabliert, die von außen dringend sind. In den letzten Jahren lässt sich zudem beobachten, dass die Polizei als politischer Akteur innerhalb von Konflikten agiert. Der Apparat und vor allem die Interessensvertretungen verfolgen eine Agenda, die nicht selten eine demokratiefeindliche Handschrift trägt. Die Gewerkschaft der Polizei, GdP, oder die Rechte Deutsche Polizeigewerkschaft, die Polk, arbeiten beharrlich an einem Opfermythos, der liberale Zweifel an einer zu mächtigen Polizei weichspülen soll. Sie schaffen ein Narrativ der permanenten und steigenden Bedrohung für die Bevölkerung, der nur mit härteren Gesetzen und einer militarisierenden Polizei beizukommen sei. Fragen nach sozialen Ursachen und Konflikten und Tragödien werden nicht gestellt. Es geht nur darum, sie polizeilich zu bearbeiten. So wird die Lösung von gesellschaftlichen Problemen durch die staatliche Kontrolle und gewaltsame Beherrschung ersetzt, was eine immer weitere Ausdehnung polizeilicher Befugnisse verlangt. Dazu wurde unter anderem der Gewalt- und Widerstandsbegriff in den letzten Jahren kontinuierlich ausgeweitet, nicht zuletzt, indem die Polizeigewerkschaft über Jahre das Bild einer von ständigen Übergriffen und Angriffen bedrohten Polizei gezeichnet haben. Im Vorfeld von G20 wurde durch die Einführung des Paragraphen StGB 113 StGB tätlicher Angriff auf Vollzugsbeamte die Unantastbarkeit von PolizeibeamtInnen derart verschärft, dass bereits das versehentliche Anrempeln von PolizistInnen als Verstoß gelten kann, der mit einer Mindeststrafe von 3 Monaten Haft geahndet wird. Die GdP Nordrhein-Westfalen qualifizierte sogar das Fotografieren von BeamtInnen oder Beleidigungen im Dienst als Gewalterfahrung, während die Einnahme der Embryonalstellung bei Fest- und in Gewahrsamnahmen als Widerstand gilt. Die aktuell in mehreren Bundesländern diskutierten neuen Polizeigesetze stellen einen weiteren massiven Angriff auf demokratische Rechte dar und verschaffen der Polizei die umfangreichsten Befugnisse seit 1945. Die in Bayern bereits beschlossene Verschärfung des Polizeiaufgabengesetzes, PAG, erlaubt zum Beispiel bei drohender Gefahr die Präventivhaft ohne Gerichtsurteil. Durch nachrichtendienstliche Befugnisse verwischen die Grenzen zwischen Polizei und Geheimdiensten. Der Einsatz von Staatstrojanern wird möglich. Videoüberwachung wird ausgeweitet und automatisiert. Und die Wahrung der Berufsgeheimnisse von ÄrztInnen, AnwältInnen und oder JournalistInnen eingeschränkt. Das neue PAG ist der offensichtlichste Ausdruck einer autoritären Tendenz in Teilen der Politik und Gesellschaft, die einen starken, durchgreifenden Staat propagiert und abweichendes Verhalten mit staatlichen Zwangsmitteln sanktionieren möchte. Der Staat obliegt in der bürgerlichen Gesellschaft die Macht, Gewalt in legale und illegale zu unterscheiden. Im Rechtsstaat ist Gewalt keineswegs suspendiert, sondern das geltende Recht institutionalisiert vielmehr ein Gewaltab. Der Staat verschafft sich so ein Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit. Max Weber. Historisch betrachtet stellt das bürgerliche Recht gegenüber der willkürlich feudaler Herrschaft zwar einen Fortschritt dar, das bedeutet aber kein Ende der Gewalt. Im bürgerlichen Recht ist legitime Gewalt eigentlich ein enger Rahmen gesetzt. Sie unterliegt dem Gebot der Verhältnismäßigkeit und Willkürverbot. Ob polizeiliches Handeln diesen Rahmen verlässt, wird aber faktisch immer erst im Nachhinein festgestellt. Mit der Ausdehnung der gesetzlichen Rahmen zugunsten der Repressionsbehörden erhalten diese nun auch formal Befugnisse, die weiteren Weg in den Überwachung und Polizeistaat ebnen.
Das war aus der Broschüre »Kein Weg zurück«, wieder die autoritäre Formierung von Staat und Gesellschaft, von Projekt Revolutionäre Perspektive. Wir kommen zum Ende der Solidaritätssendung für unsere drei G20-Gefangenen Halil, Can und Loic. Wir wünschen euch einen erfolgreichen Prozesstag heute ab 9.30 Uhr am Sievekingplatz 3. Wir sind draußen vor der Tür, vielleicht könnt ihr uns dann hören. Und wenn nicht, lasst euch von euren Angehörigen von uns erzählen. Ihr könnt uns dann wieder hören am nächsten Prozesstag, Mittwoch, 20.02. Ab 9.30 Uhr geht der Prozess los, von 7 bis 8 Uhr machen wir die Sendung. In derselben Woche machen wir dann Donnerstag am 21.02. noch eine Sendung von 7 bis 8 Uhr. Am 22.02. ist auch Prozesstag ab 9 Uhr. Da machen wir aber keine Sendung. 2 Stunden müssen reichen die Woche. Naja, ob sie reichen müssen, das wissen wir nicht, aber wir haben leider den Sendeplatz einfach nicht und deswegen machen wir nur 2 Stunden. Aber wir hoffen, ihr seid auch einigermaßen zufrieden damit. Wir kündigen hier noch etwas an für alle anderen, die uns zuhören und ins Kino gehen können und wollen, nämlich die Rojava Filmtage in der Roten Flora in Hamburg, die starten dann am Freitag, den 22. finden statt am 22., am 28., am 1.3. und am 2.3. Das sind Filme aus Rojava direkt von der Filmkommune. Die Filmkommune Rojava in Kobane bildet Drehbuchautorinnen und Autoren, Regisseure und Filmemacherinnen und Filmemacher aus. Gegründet 2015 ist ihr Ziel, entgegen dem elitären Kino ein populäres Kino zu schaffen, in dem sich die Menschen aus den verschiedenen Regionen ihrer Geschichte einander erzählen. Neben dem kulturellen Austausch liegt ein weiterer Fokus auf der Perspektive der Frauen und der Unterdrückten. Kurdisch, das jahrzehntelang in Syrien verboten war, wird erstmalig zur Kinosprache. Ihr Schwerpunkt liegt auf den Geschichten der Revolution, des Kampfes der Frau, den Geschichten der Unterdrückung und des Aufbegehrens. Aber auch der Umgang mit der Revolution, persönliche Erfahrungen und Konflikte werden erzählt. Die Filmtage in Zusammenarbeit mit der Roten Flora sind die ersten, die die Geschichten der Filmschaffenden aus Rojava nach Europa tragen. Alle Filme sind aus der Filmkommune Rojava, beginnen jeweils um 19.30 Uhr, Eintritt pro Tag 2 Euro und Spenden sind natürlich erwünscht. Die Tage sind also nochmal Freitag der 22., Donnerstag der 28., Freitag der 1. März und Samstag der 2. März. Das Filmprogramm könnt ihr im Internet herunterladen von der Seite von Tatort Kurdistan tkhh.blogsport.eu. Noch eine weitere Terminankündigung. Am Montag ist Basteltag im Café der Kampagne Gemeinsam Kämpfen im Kölibri Hain-Köllisch-Platz. Ab 18 Uhr wird dort für den 8. März, für den Frauenstreiktag, gebastelt. Das Café ist Frauen, Lesben, Trans, Inter, Sternchen und alle sind dazu eingeladen, sich daran zu beteiligen und mitzubasteln. Wir beendigen das Programm hier mit einigen kurzen Grüßen und einem Lied von Serhado aus Kurdistanem. Ja, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haltet durch, wir denken an euch und alle anderen, werdet aktiv, werdet laut, geht in die Straßen, lasst euch das nicht bieten. Bis bald, ciao.
Hallo ihr Jungs, ich bin die Diana und wir sind gerade mit den anderen Genossinnen in Frankfurt Hauptbahnhof für Adil Demirci, der schon seit mehreren Monaten in den türkischen Gefängnissen sitzt. Der Grund ist, so wie bei euch, deswegen wir solidarisieren uns für Adil Demirci und auch für die G20 Gefangenen. Hört euch das an und wir denken an euch.
Bundeskanzlerin und an den Bundestagspräsidenten gewandt. Auch das Generalkonsulat begleitet und unterstützt Adil Demirci nach Kräften. Der Kölner Bundestagsabgeordnete Dr. Rolf Mützenich war zusammen mit zwei IB-Delegierten aus dem Präsidium des Mitarbeiterschafts zusammen mit Jörg Detjen und Jürgen Wellraff beim Prozess in Istanbul. Wir hoffen und erwarten nun eine positive Entscheidung des Gerichts am 14. Februar 2019. Internationaler Bund, freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. Was ich noch sagen möchte ist, gestern ist eine Delegation zum Prozess
eben
gegangen.
Wurde ein Redebeitrag vorgetragen. Der Arbeitgeber von Ali Demirci hat einige Wörter vorgetragen.
Der Richter und der Staatsanwalt sich
schläge jetzt auf und
sehr gestört,
ich hoffe, wir sehen uns bald.
Wir fanden das als einen Angriff in die Justiz der Türkei, dass Menschen aus dem anderen Land zugucken, wie dort Prozesse geführt werden.
Viel Liebe, viel Gesundheit.
Diesmal wird es, also morgen wird es anders laufen.
Unser Widerstand.
Die Delegation, die heute Morgen in die Türkei geflogen ist, besteht aus
alles Gute nochmal und bleibt gesund.
Felicitet.
Halil, doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Sana boncuktan kuş yaptım, konacak pencerene. Sesim güzel değil ama idare et. Seni çok seviyorum. İnşallah çok yakında görüşürüz.
Mezavim, ez bauzim, ez agirim Zivistanim, paizim, ez baharim, ez havinim Mahabadim, kamishlo, heulero, amedim Ez bakurim, bashurim, rojava u rojelatim Ez akhazivu zerim, petrolim, ez devlemendim Shina hima, ez kulirkim, kez kosoro zerim Kozaye bedevu, mararatu zagrosim Ez arhedim, bedinan, ez dersim, u botanim Kaniya jilema, gola urmeyo uvanim Ez avashinim, unzur, dijle u fradim Ez nemrudim, ez kifim, ez memuzinish Bomirovahie, serchia e judi limanim Roje dertinim, nevrozim, kawa hisim karim Zerdeştim, Salhedinim, ez bir sultanim Neviye Sümeyren, keçem medim Ez dirokim, ez gelim, ez ahım Ez Kürdistanim Ez bellim, ez berfim u baranim Ez teyre bazım, azmanim, ez bayi zozanim Ez bari granim, kulo birine hazar salanim Ez kuyna aha sorum, zaktu zilmeyre kurbanim Ez esirim bin zestim, ez girtiye zindanim Leşkere rojema kod farezim Ez berkudanim, evi darim, sıba zarkabunim Sıba rızgarim, ez volatim netevim Dili rojelata nabinim, ez zarokim u daikim Gazima u şehidim Dayka agil hayri mazlum u kemal birim Kahramanim, beytanim, zilanim, ez berivanim Leste khuratkim u serek kual dehejenim Dayka mela Mustafa Şeyh Sayi, dobedir khanim Bistun Neh cara seri rakirim ez serhildanim Tek kuşinim şere granim Ez bawerim u armacim ez hivya azadim Ez Kurdistanim